Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Die Kniebeuge. Wir starten unsere Serie zum Technik-Deep Dive.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil. Max,
yeah. Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BirdGang Powerlifting Podcast. Für alle, die uns noch nicht kennen und jetzt nach der letzten Folge hier neu dabei sind. Mein Name ist Falk, ich komme aus Leipzig. Mir gegenüber sitzen meine allerreizendsten Co-Hosts. Zum einen aus Berlin, der wunderbare Maximilian Rabe und aus dem schönen Vienna, der gute Kona Maus. Wie geht's euch an diesem wunderschönen Dienstagabend?
Wunderbar, wunderbar. Hier ist Maxi, damit man die Stimmen mal zuordnen kann. Kona aus Wien kann jetzt mal seine wunderschöne Stimme ins Mikro pressen.
Wunderschöne Stimme wird ins Mikro gepresst.
Was geht?
Ja, alle, die jetzt hier neu bei uns im Podcast sind, wir sprechen über Powerlifting im großen Stil. Wir sind alles drei Coaches und versuchen zu den wichtigsten und unwichtigsten Sachen einfach unseren Senf ein bisschen zu geben. Ja, wir wollen heute direkt einmal über die drei wichtigen Lifts im Powerlifting zu sprechen und das aus einer technischen Perspektive. Und wir wollen heute mit der Kniebeuge anfangen. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich denken, naja, das ist komplett entspannt. Ich hebe jetzt so eine Hantel auf meinem Rücken raus, setze mich hin, stehe wieder auf und laufe wieder rein. Aber wie die Erfahrung gezeigt hat, ist die Kniebeuge doch deutlich anspruchsvoller als eben diese drei Schritte, und deshalb wollen wir da ein bisschen im Detail heute durchsprechen. Technikcheck. Lieber Maxi, worauf kommt es denn bei der Kniebeuge an?
Ja, du sagst ja schon richtig, ne? Einfach hinsetzen und aufstehen. Leider machen so ein paar hundert Kilo auf dem Rücken einem immer einen Strich durch die Rechnung. Und wir haben gedacht, wir wollen jetzt eine neue kleine Serie einführen, bei der wir heute mit dem Squat mal ein bisschen durchgehen, wenn wir Videos bekommen, worauf wir als erstes schauen, was die Technik angeht. Und ich denke mal, wir können dann mit dem Setup anfangen. Erstmal generell, wie unrackt der Athlet oder die Athletin Ellbogenposition und Walkout, das wäre mal so eine der ersten Sachen. Und da würde einer der ersten Punkte, die mir sofort einfallen, sein, dass die Leute rauslaufen und unracken, fast in einer Bewegung machen und aus dem Rack stolpern. Das sieht man ja auch sehr oft bei Anfängern. Das wäre so eine erste Sache, auf die ich gucken würde, dass die Leute erstmal an einem Schritt das Gewicht unracken und dann einen typischen 3-Step-Walkout machen oder 2-Step machen ja auch manche, ne? Einen Schritt zurück, zweiten Schritt zurück, dritten zum, um die Standbreite zu finden und vor allen Dingen dabei, ja, die Hantel schon mal fest auf dem Rücken zu haben, dass sie halt nicht hin und her fliegt und da schon mal einen Stack zu haben. Zum Ellbogenposition würde ich noch kurz was sagen. Generell versuche ich, dass die Leute, die Hantel nicht wie so ein Backpack hinter sich auf den Schultern zu tragen, sondern wirklich eher die Hantel sicher auf dem Rücken zu haben und die Hände wirklich nur dazu benutzen, die Hantel am Rollen zu hindern, dass so eine Ellbogenposition ermöglicht wird, die eher so am Torso dran ist. Es gibt ein paar Ausnahmen, ich denke so ein paar Heavyweights, die haben einfach nie die Mobility und müssen einfach, also diese typischen, die jetzt fast außen an den Platten greifen, bei denen kann man schwer machen, die müssen wahrscheinlich eher so ein bisschen die Ellbogen hochziehen und dann so ein Shelf mit den Schultern bilden. Aber ich bin eher ein Freund davon, wenn man sich zum Stack eincruncht, sich breit unter der Hantel macht, das war auch so ein Cue von Falk, die ich immer sehr gut fand, und die Hantel so fast von selbst hält, die Hände nur zum Nicht-Rotieren helfen. Kona, was würdest du sagen, sind da so die Bilder, auf die du guckst beim Rauslaufen?
Boah, also ich muss erstmal zu dieser ganzen Ellenbogen Position noch was sagen, weil das war gerade echt eine ganz gute Sache.
Das wird jetzt die Ellenbogen-Folge. Ich bin auch voll Fan,
dass man eigentlich, ich meine, früher hieß es ja immer so, ey, du musst die Ellenbogen oder du musst die Schultern so hinten zusammenziehen und musst dich dann so richtig alles eng und tight machen. Da bin ich irgendwie gar kein Fan von. Ich mache irgendwie genau das Gegenteil. Ich versuche mich halt möglichst, ich will jetzt nicht sagen, wie so eine Art Lutspread zu machen, aber schon so ein bisschen in die Richtung geht das. Weil ich nämlich einfach das Gefühl habe, dadurch kreierst du einfach eine viel weitere, wie sagt man, Base, auf der die Hantel aufliegen kann. Und ich finde, gerade bei, sag mal, höheren Gewichten ist das einfach viel, viel angenehmer, wenn du da nicht nur so einen kleinen tighten Spot hast, den du genau treffen musst, wo dann die Hantel drauf liegt, sondern du da so ein bisschen auch Spielraum hast. Plus, es hat mir auch geholfen, als ich sehr lange Zeit so zu kämpfen hatte mit so Ellenbogen- und Bizepsschmerzen, dass es weggegangen ist, einfach weil ich das immer so fest reingezogen habe, die Stange, und mich so fest verkrampft habe, dass ich die ganze Zeit wie so ein Isolat-Pulldown da gemacht habe. Und das ging dann immer voll auf den Bizeps und die Ellenbögen. Und ja, das ist dann damit echt eigentlich komplett weggegangen.
Man kann nicht genau spiegeln, hatte genau dasselbe Problem. Ich habe dann immer, vor allen Dingen auch beim Hochgehen, gegen die Bar gedrückt. Beim Runtergehen hatte ich auch das Gefühl, die Hantel lastet sehr stark auf den Armen und auf den Handgelenken. Und seit ich auch mehr versucht habe, ja, wie so ein Latspread unter der Bar zu machen, und die Hände wirklich nur da sind, dass die Hantel nicht rollt, hat sich das eigentlich auch erledigt.
Ja, würde ich auch mit einsteigen an der Stelle. Ich finde es ganz, ganz interessant, dass, wie Kona jetzt schon gesagt hat, so vor, sagen wir mal, 5 bis 8 Jahren war das eigentlich ein ziemlich präsentes Ding, gerade wenn man sich so Seminare von Ray Williams zum Beispiel bei, wo war das denn, bei Supertraining, glaube ich, anschaut, hat er schon sehr drauf referiert, dass man die Hantel versuchen soll, um den Rücken rumzubiegen. Eine Sache, von der ich und wir drei eigentlich generell schon sehr weg sind, weil es eben zu deutlich mehr Problemen führt und man sich auch nicht so richtig aufs Beugen konzentrieren kann, einfach nur jetzt mal noch den Faktor Kopf damit reinzuwerfen. Ich habe jetzt einige Heavyweights und Ray Williams seines Zeichens ja super Heavyweight.
Ist auch dabei.
Nee, leider nicht. Boah, das wäre krass. Das wäre ultra krass. Bei den Heavyweights ist es tatsächlich eher ein Problem, dass die zu viel auch Arm-Engagement haben. Und einer kriegt es positionell auch gar nicht richtig hin, über mehr als 2 Sessions pro Woche eine Hantel auf dem Rücken zu halten, ohne richtig krass Schmerzen sowohl im Bizeps als auch im Trizeps, so im Ellenbogenbereich zu bekommen. Deshalb, und das ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung an alle, haben wir so diesen Joe Sullivan-Move gemacht und haben einfach mal den kleinen Finger rumgenommen. Keine Empfehlung an der Stelle, weil ist im Wettkampf nicht erlaubt. Ja, ist also relativ unspezifisch. Wir versuchen da trotzdem immer irgendwie ein bisschen ein Auge drauf zu haben.
Wieso ist das nicht erlaubt?
Kleiner Finger unter der Hantel.
Aber den machen doch manche in der IPF auch.
IPF?
Ja, ihr meint den Talon Grip. Ja.
Aber ich glaube, das ist verboten, weil dann der kleine Finger nicht die Hantel umschließen würde, wenn du so kreist. Aber müssen wir nochmal nachrecherchieren.
Boah, da müssen wir nochmal. Okay, also, wenn du da ein Beispiel findest, ist ja ultra krass, aber ich bin ja zu 99,9% sicher, dass das nicht erlaubt ist.
Okay. Ja, vielleicht rede ich auch Scheiß, aber ich war mir
meine echt Jungs, sicher. Meine Jungs machen das alle.
Tendiert ihr ansonsten generell eher zum Daumen unter der Bar oder oben um die Bar?
Das ist sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Da kommt es natürlich auf ein paar Sachen an. Also erstmal natürlich auf die Präferenz, so wie der Athlet sich einfach besser fühlt. Ich habe selber auch schon beides ausprobiert. Ich muss sagen, ich finde diesen daumenlosen Griff jetzt nicht so gut. Also der fühlt sich irgendwie falsch an, muss ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich den auch falsch. Aber ich habe wahrscheinlich bestimmt so 70% komplett drumherum gegriffen, 30% nur mit Daumen so aufliegend. Bei mir, bei meinen Leuten. Ich finde, da kommt es viel drauf an, auch auf die Mobility natürlich, also was so die Mobility vom Athleten selber sagt, im Handgelenk auch. Dann, ob es manche eher so, ich sag mal, so ein passiv oder aktiv greifen, also liegt die Stange einfach nur passiv auf oder versuchen sie wirklich so ein bisschen aktiv was damit zu machen. Ich finde, das ist auch so ein Unterschied, weil bei den Leuten, wo es eher so passiv auf dem Rücken liegt, da ist es dann eher wirklich so dieser daumenlose Griff. Aber ich muss sagen, mir ist es eigentlich relativ egal, solange es langfristig schmerzfrei ist, die Stange nicht aus dem Handgelenk rollt, nicht in den Rücken runterrollt oder in den Nacken reinrollt und es sich ja einfach gut anfühlt.
Also das beschreibt eigentlich auch mich ganz gut. Ich habe ja auch eher so eine passive Barposition und ich denke mal, das wird sich auch mehrmals durch die anderen Themen durchziehen, dass wenn es kein Problem gibt, dann muss man auch nichts ändern. Wenn es zum Beispiel im Handgelenk Probleme gibt oder so das letzte bisschen Range of Motion fehlt, um vielleicht noch ein Stück enger zu greifen und diesen Punkt zu überschreiten, dass man so eng ist, dass die Belastung einfach von den Armen weg ist, also dass es sich so quasi so ein bisschen anfühlt wie bei High Bar, da kann es dann so der Schritt sein, zum Beispiel diesen daumenlosen Griff zu wählen, weil man halt die Hantel dadurch noch ein bisschen tiefer im Handgelenk sinken lassen kann und dadurch vielleicht die Hand mehr hinter der Hantel hat als unter der Hantel. Wird es bei mir angefühlt, aber es ist halt wirklich individuell, ne? Wie man damit klarkommt.
Da kommen wir eigentlich gleich zum nächsten Punkt, bei der Griffbreite, weil du hast ja jetzt gesagt, so, wenn man den so und so den Griff wählt, dass man dann noch enger greifen kann. Bist du Fan davon, wirklich so eng wie es geht zu greifen?
Also wenn man enger greift, hat man meiner Meinung nach immer eine bessere Ablage. Aber da ist ganz klar so mein Mantra, so eng wie möglich, ohne Schmerzen.
Okay.
Ich würde wahrscheinlich sogar noch eine entspanntere Herangehensweise wählen und sagen, erstmal einen möglichst engen, natürlichen Griff wählen. Also vielleicht, also wenn man so intuitiv an einer Hantel greift, finde ich, sind die meisten schon irgendwie automatisch in einer Range, in der es sinnvoll ist, zu greifen. So, da kann man dann immer noch adjustieren und sagen, okay, wir greifen vielleicht ein bisschen enger, vielleicht ein bisschen breiter. In den meisten Fällen muss das gar nicht unbedingt gemacht werden, zumindest nicht initial, weil die Leute damit eigentlich ganz gut klarkommen. Aber ich bin da eigentlich auch der Meinung, ne, man kennt es ja eigentlich auch von Sebastian Aurib, aka Australian Strength Coach, der sagt ja auch immer, einfach so eng wie möglich greifen und dann den Griff beibehalten. Also alles, was so im Rahmen der Mobility geht, kann man machen. Ist meines Erachtens jetzt nicht hundertprozentig notwendig, wenn man da einfach so ein bisschen intuitiven Griff wählt und der gut hält, dann funktioniert das meistens.
Ist halt alles auch wieder nach dem Thema, wenn es keine Probleme macht, dann passt's, ne?
Ich muss zum Beispiel sagen, ich bin da eher so im Gegenteil. Ich finde nämlich, dass sehr oft ein zu enger Griff, selbst wenn er tolerierbar ist, voll viele Probleme mit sich bringt. Erstmal verhinderst du natürlich das, was ich vorhin angesprochen habe, dass du wirklich so ein bisschen im Rücken einfach dich breiter machen kannst. Also dass du dann wirklich dieses Zusammenschieben und so alles so wie es nur geht, zusammenzuhalten, dass du da reinkommst und eigentlich nicht dieses Gegenteil schaffst von, du machst dich breit, du willst eine große Auflagefläche schaffen. Und was auch oft passiert bei Leuten, die jetzt gerade einfach nicht so aufrecht beugen, die mit ein bisschen mehr Lean oder sowas beugen, dass, wenn es schwer wird und die Hüfte ein bisschen hochschießt, dass dann die Stange eher Richtung Nacken rollt, weil du so eng greifst, dass die Handgelenke und die Ellenbogen da schon so mitkippen, statt wenn du breiter greifst, du das immer noch aus, sag ich mal, tarieren kannst. Also ich bin da echt so ein bisschen gegenteilig und sag gar nicht mal, wir müssen da unbedingt noch enger, sondern durch die Punkte bin ich eher so ein bisschen, lass es mal mit ein bisschen breiter probieren, wie sich's dann anfühlt, wenn du trotzdem mit einem breiteren Griff noch, ich sag mal, angenehm das Gefühl hast, du kannst trotzdem Spannung aufbauen, weil das ist ja trotzdem super wichtig.
Ja, letztendlich ist es auch egal, es geht nicht darum, dass er besonders eng greift oder besonders breit. Es geht ja, wie gesagt, darum, dass der Griff funktioniert. Ich glaube, es gibt so eine Grad an Menschen, die es noch schafft, dann so eng irgendwann zu greifen, dass sich die Ablage wie bei einer High Bar anfühlt. Also, dass die Arme raus sind und dass man dann relativ frei den Rücken unter der Hantel breit machen kann. Aber das kann halt nicht jeder. Und dann lohnt es sich wirklich nicht, so super eng zu greifen, das stimmt.
Weiß auch gar nicht, ob das so erstrebenswert ist, muss ich ehrlich sagen. Also, klar sollten jetzt die Arme nicht so super viel machen und wir haben es ja eingangs schon besprochen, dass die jetzt nicht so viel ziehen und drücken sollten, weil ja, mal angenommen, man hat so 250 plus Kilo auf dem Rücken und versucht da mit maximaler Kraft gegenzudrücken, das wird wahrscheinlich eher schwierig und langfristig so ermüdend für die aktiven und passiven Strukturen, dass es mit einer starken Tendenz eher zu Ermüdungen und ja, Schmerzen, Verletzungen und sowas kommen kann. Aber ich bin auch Fan davon, schon das Gefühl zu haben, die Hantel per Spannungsverhältnisse und Kraft zu beherrschen. Also nicht nur ablegen und die Hand und die Hände sichern das nur ab. So, das ist dann natürlich so ultimativ das, was passieren soll, klar. Aber das Gefühl, was man hat oder haben sollte, meines Erachtens nach, ist, ich halte die Hantel fest und ich habe die Hantel fest und die kann sich jetzt so, wie ich die habe, genau, die kann sich jetzt so nicht bewegen. So, also sowohl nach unten nicht, was schon mal sehr günstig ist, aber auch nicht nach oben. Also in dem Fall, was Kona beschrieben hat, ne, mit, wir sind unten durch, was weiß ich, im Wettkampf oder so, relativ nah an einer hohen Intensität, kippen wir ein bisschen nach vorne, also Hüfte kommt zuerst hoch und dann drücken wir aus irgendeinem Grund dagegen und dann rollt uns die Hantel in den Nacken, das sollte ja nicht passieren. Das ist ja wirklich der Tod, so ein bisschen, für die Beuge. Deshalb da einfach einen Mittelweg finden, ja.
Ja, sehr gut. Das kommt raus, wenn man nicht sagt, kommt drauf an, sondern mal ein bisschen ausführt. Aber waren bestimmt ein paar gute Punkte dabei. Eine Sache, die man sich generell ja bei einem Lifter anguckt, erstmal so intuitiv oder die einem auffällt, denke ich mal, wenn er beugt, sind so ein bisschen die Hebelverhältnisse. Wie lang ist der Torso? Wie lang sind die Oberschenkel? Und das diktiert dann letztendlich auch ein bisschen, wie die Beuge aussieht oder wie die effiziente Beuge aussieht. Wir erwähnen es ja schon öfter, aber man kann das, glaube ich, auch nicht oft genug erwähnen, dass Beugen niemals gleich aussehen sollten zwischen zwei verschiedenen Personen. Es gibt Leute, die werden aussehen wie so ein zusammengefaltetes Sandwich in der Beuge. Und es gibt Leute, die werden aussehen wie so ein Falk Wing Chun. Das ist auch einer der ersten. Ich muss wirklich sagen, Falk, seine Beuge habe ich damals gesehen und habe gedacht, ah, so kann also eine Lowbar-Beuge aussehen. Und habe dann auch verstanden, dass es nicht darum geht, wie so ein olympischer Gewichtheber mit aufrechtem Oberkörper gerade runterzugehen. Das ist halt nur manchen Leuten vergönnt, die halt super kurze Oberschenkel haben. Die können wirklich fast aufrecht runtergehen. Und ja, Kona hat gleich was dazu.
Also, der liebe Falk war jetzt ja letzte Woche oder letztes Wochenende, wenn der Podcast rauskommt, mit Isa in Wien. Und natürlich haben wir auch zusammen trainiert. Und Falk hatte da seine Reha-Beuge machen müssen. Also die sah wirklich sehr painful aus. Falk, was genau hast du nochmal gebeugt? Was
war das? Ich habe 4x8 Lowbar gebeugt mit 4,03 Tempo. Also 4 Sekunden abwärts.
Alter. Geht nicht.
Keine Pause unten ja. Und 3 Sekunden aufwärts. Und ja,
das ist schon das war echt brutal. Und,
da können sich manche Hydrox-Athleten noch was abschneiden.
So sieht's nämlich aus. Yeah. Das ist Sport.
Auf jeden Fall saß ich so dann daneben und dachte mir so, Alter. Also Falk wirklich, der war wirklich parallel zum Boden. Also da hat sich wirklich eine vierte Dimension geöffnet, als er da im Loch saß. Ich dachte so, Junge, das kann auch wirklich gar keinen Spaß machen.
Macht's auch nicht. Aber das war das. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, vor ein paar Monaten muss es gewesen sein, haben wir über deine Beuge gesprochen und du hast mich dann so agitiert, dass ja nicht jeder so aufrecht beugen könne wie ich.
Und ja, ich dachte mir so, stimmt.
Bro, was?
Das hast du gesagt und ich, Falk, haben uns angeguckt so,
Ja, irgendwie habe ich das voll anders in Erinnerung gehabt, weil irgendwie, also wenn ich so Falks Beuge immer gesehen habe auf Instagram, du hast natürlich auch immer einen gütigen Winkel von vorne gefilmt.
Ja, ja, von vorne sieht es nicht so krass aus, ne?
Genau, da sah das immer nicht mal so schlimm aus. Und dann beugst du da, ich denke so, Junge, kann ja gar nicht wahr sein.
Ja, das Problem ist, ich muss halt wirklich sehr lange Oberschenkel kompensieren, ne? Also, du kennst das Problem ja auch, offensichtlich.
Was hast du dir denn bei meiner Beuge gedacht? War eigentlich schön, oder? Also
war echt stabil. Ja, die war echt stabil. Also, wir haben uns ja das erste Mal gegenseitig live beugen sehen, war quasi so ein bisschen Jungfernflug für uns beide.
Jungfert.
Ja, geil. Und ich finde, deine Beuge sieht eigentlich sehr, sehr powerful aus. Also ich mag deine Beuge auch sehr, das habe ich ja damals auch schon gesagt, nur so über Videos. Ich finde, die sieht sehr, sehr stabil und performant aus. Und ich bin eh sehr gespannt, was jetzt so unter neuer Regie in den nächsten Monaten, wenn du jetzt auch wieder ein bisschen Gewicht drauf packst nach den letzten Wochen, dann so passiert. Also ich sieht vielversprechend aus, würde ich sagen.
Ich habe gestern immerhin, also es ist ja nur mein Secondary-Tag, von meinem ersten Kona versucht nicht zu sterben Block, Part 1. Part 17. immerhin 5 Kilo pausiert. 5 Kilo unter PR pausiert gebeugt. Nee, warte, also ich habe.
Was?
Ich habe war. Hey, beruhigt dich erstmal. So, ich habe gebeugt. Meinen schwersten pausierten Double, den ich jemals gebeugt habe, der war, glaube ich, mit 200. Und ich habe gestern 195 pausiert gedoubled. Also liegt gar nicht.
Kann nicht so schlecht laufen.
Liegt das zumindest gar nicht mal so weit ab, muss ich sagen. Also das war schon mal ganz angenehm.
Ja. Ja, sieht echt brutal aus. Und Maxi ist ja gerade eher so in einem richtig harten Dive-Bomb-Squad. Ich lasse mich erstmal kurz in die Hölle fallen Modus. Und stehe ja.
Schnell vorbei einfach.
Ja.
So kriegst du dann irgendwie 85% auf den Sechser.
Perfekt. Ja, da bin ich eh sehr gespannt. Wir haben jetzt noch, wie viel, 6 Wochen oder so bis zum Wettkampf?
Wird ein Ritt.
Wird auf jeden Fall
ein Ritt. Also ich bin zwischen Rap-PRs ballern und Squad-Session ausfallen lassen. Es wird immer sehr spannend jetzt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Gratwanderung, aber das ist ja, ihr seid ja jetzt beide in neuer Regie, beziehungsweise trainiert unter neuer Regie. Und da ist es ja auch wirklich relativ normal. Wir hatten jetzt die letzten Tage schon immer mal ein bisschen Austausch, weil Maxi sich so ein bisschen Frustration breit gemacht hat. Weil es eben so eine krasse Gratwanderung war von, ich baller hier Rap-PRs und bin richtig gut in Form und gebe richtig Gas und auf der anderen Seite ist es immer so, holy shit, ich muss hier eine Session ausfallen lassen, weil ich quasi krank bin. Einen Tag lang.
Ja, oder weil du auf einmal ein Gewicht nicht auf eine Rap hochkriegst, die du vorher auf Sechser gemacht hast.
Ja, irgendwie sowas. Aber es ist halt krass, ja.
Ja, das ist so die Anfangsphase rausfinden und da muss ich mich leider ein bisschen auch mal den probieren lassen, den Coach, was funktioniert und was nicht und das gehört einfach dazu. Ja, aber wir haben ja gerade festgestellt, es liegt nicht daran, dass man immer eine extrem schöne aufrechte Beuge haben muss. Manche legen halt quasi fast ihren Bauch auf ihre Oberschenkel ab bei einer Beuge. Was sagt ihr denn, sind so Sachen, die eine Beuge entweder uneffizient macht oder effizient? Ich kann mal kurz einleiten, falls ihr überlegt. Also ein Überbegriff, was ich mir direkt mal angucke, ist, oder was man bei sehr vielen Anfängern sieht, die viel ausprobieren wollen oder sehr viele Beugen nachmachen, das Thema hatten wir ja schon mal so ein bisschen so ähnlich, wenn eine Beuge aussieht wie eine Schlangenbewegung, also als würde man nicht gegen das Gewicht arbeiten, das Gewicht bewegen, sondern sich so ums Gewicht rumbewegen, das ist meistens schon mal ein sehr krasses Anzeichen, dass es nicht unbedingt eine effiziente Beuge sein kann.
Ja, ich weiß nicht, ob allen so dieser Cube geläufig ist, den habe ich jetzt die letzten Wochen ziemlich häufig benutzt und das ich sag nur immer stay in the box und da kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass man so umgeben ist von Wänden, die natürlich vertikal sind und man bestenfalls aus denen nicht ausbrechen sollte, also weder zur Seite noch nach hinten oder nach vorne, das würde dann halt so diese, also präventiv gegen diese Schlangenbewegung arbeiten. Und möglichst das Gewicht vertikal bewegen, aber auch mit maximalem Kraftoutput. Und man sollte halt irgendwie verhindern, dass die Knie zu krass nach hinten schießen. Ja, das wären so meine Ansätze, um die Beuge möglichst effizient zu gestalten. Obwohl, pass auf, das Bild, was du hast mir das irgendwann mal geschickt von dieser Hydraulik-Hebebühne. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern? Und ich finde, das ist so bezeichnend, weil man sich das richtig gut vorstellen kann, wie diese Hebebühne, die ist ja so über kreuzende Achsen, bewegt die sich ja und geht dann wirklich nur gerade runter durch Kompression dieser Achsen und durch Extension dieser Achsen wieder nach oben. Und so kann man sich das in der Beuge ein bisschen vorstellen. Wenn man das hinbekommt, ist es natürlich bombastisch, ne?
Können wir gerne mal in die Shownotes packen, das Bild.
Ja.
Ich überlege gerade, welches Bild ihr meint. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ich schick's dir mal. Was ist so deine effiziente Beuge?
Ich schaue auf Instagram einfach sehr viele Hebebühnen an, deswegen. Also mein Feed ist voller Hebebühnen.
Ich bin das immer ist mein Nickname einfach.
Auf Hebebühnen Instagram. Also ich finde, Effizienz lässt sich durch voll viele Sachen beschreiben oder durch voll viele Sachen eigentlich finden. erstmal natürlich, was ich auch super wichtig finde, ist subjektive Gefühl von deinem Athleten. Also wenn der dir sagt, ey ja, die Bewegung, die ich mache, die fühlt sich stark an, die fühlt sich gut an. Und dann finde ich, es ist schon mal ein guter Indikator. Klar, da gibt's natürlich dann auch Leute, die sind sehr von sich selbst überzeugt. Also da braucht man einfach auch so ein bisschen so ein kleines Menschengefühl. Und dann, wie du schon gesagt hast, ne, wenn die Bewegung auch einfach effizient ausschaut unter hohem Gewicht, wenn da nicht groß irgendwie in mehreren Ebenen Rumgewackel stattfindet, wenn das wirklich auch einfach eine, ich finde, man sieht es auch ein bisschen, eine konfidente Bewegung ist. Also oftmals hast du so Bewegungen, die, das sieht einfach nicht richtig aus, das fällt dir sofort auf, das ist nicht confident, und ich finde auch irgendwo, was nicht confident ist, ist nicht effizient. So. Dann natürlich, wie wir es jetzt auch schon gesagt haben, ist es super wichtig, dass du einfach deinen Beugestil findest und nicht, weil dein Idol so und so beugt, musst du auch so und so beugen. Und ich finde, da ist eigentlich nur wichtig zu realisieren, was genau macht die Beuge für mich effizient, also für dich als Athleten. Und sei es jetzt, okay, es ist halt ein bisschen mehr Vorlage, wie jetzt bei mir oder bei Falk. Und es ist einfach eine langsamere Abwärtsbewegung, eine etwas langsamere Aufwärtsbewegung auch, aber es ist trotzdem kontrolliert. Bei Maxi ist halt wirklich the glorious dive bomb to hell. Und hoffen, dass es dann wieder hochgeht. Aber das ist ja trotzdem, oder deswegen ist es ja, sind unsere Beugen nicht weniger effizient so. Sie funktionieren halt für uns effizient und sie funktionieren in dem Rahmen, der eben uns gegeben ist. Und ja, wie man das rausfindet, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, nachdem Falk noch dazu was gesagt hat.
Ich will nochmal kurz an den Punkt mit den Vorbildern anschließen, weil ich das super wichtig finde. Und auch gerade, wenn wir mit jüngeren Athletinnen und Athleten arbeiten, da ist so manchmal dieser Realitätsbezug noch nicht ganz so ausgeprägt. Und auch dieser individualistische Ansatz, den wir ja hier hauptsächlich fahren, der existiert dann meistens noch nicht. Ne? Also wie ist denn der Zugang zu Powerlifting? Ich gucke mir einen Lifter an, den finde ich cool und dann will ich das auch machen. Völlig logisch, also völlig normaler Einstieg in den Sport. Aber da muss man dann, wie Kona schon gesagt hat, auch so ein bisschen versuchen zu differenzieren. Also ich bin nicht Ray Williams. Ich bin auch nicht Jesus Olivares oder irgendeiner von den Top-Squattern auf der Welt. Genauso wenig wie Kona Dawson Windham ist oder so. Also die
Shoutout Dawson, ich liebe dich.
Also selbst wenn man die Leute gut findet, man ist halt nicht die Person und man kann sich auch nicht ultimativ an den Trainingsmethoden dieser Person orientieren. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb ist es auch sinnvoll, und an der Stelle werfen wir jetzt einfach mal den Werbeblock ein, sich einfach mal ein zusätzliches Paar Augen zu holen, das auch schon Erfahrung damit hat, mit Beugetechniken umzugehen. Also sucht euch einen Coach, sprecht sowas mit dem ab, lasst euch da Input geben, um eure Beugetechnik für euch individuell so effizient wie möglich gestalten zu können und nicht dem ewigen heiligen Gral in dicken Anführungsstrichen nachzujagen und so beugen zu können wie Jesus Olivares oder wer ist noch so Top-Beuger? Emil Norling zum Beispiel.
Ja, gibt's halt ganz. Es führt auch nur dazu, dass man seine Beuge immer mehr verbastelt und genau, die halt ineffizienter wird, wenn man halt nicht dieselben Gegebenheiten hat. Also, wenn ich mich auf die Beuge konzentriere und Sachen, worauf ich achte, ich habe so ein bisschen für mich die drei Säulen, eigentlich sind es so ein bisschen vier, die können wir mal einzeln Punkt für Punkt durchgehen. Eine der wichtigsten Sachen ist, finde ich, Center of Mass. Ja. Ich finde das auch ein bisschen eine bessere Bezeichnung als Midfoot oder so, weil es beschreibt einfach, dass das Gewicht und die Kraft oder das Gewicht immer in der Kraftrichtung sein sollte im Schwerpunkt. Man sollte möglichst nie das Gefühl haben, dass man die Bewegung abbremsen muss oder weniger Kraft geben kann, weil man sonst nach vorne oder nach hinten umfallen würde. Und das würde oft darauf deuten, dass die Hantel oder sagen wir mal, der Schwerpunkt in dem Fall wäre so die Hantel und der Oberkörper zusammen. Irgendwann so ab Eigengewicht, doppeltes Eigengewicht, ist die Hantel einfach der Schwerpunkt, der macht das Gewicht vom Oberkörper nicht mehr viel aus. Da kann man sich auch so ein bisschen am Hantelpfad orientieren. Und die sollte halt nicht irgendwie nach vorne oder hinten verschwinden, sowohl im Setup als auch während der ganzen Bewegung. Eine Sache, an der ich mich da sehr gerne orientiere und das zu überprüfen, ist, wie gesagt, einmal die Handelposition, wenn es schwer genug ist, aber auch die Fußposition, so der Druck auf dem Fuß. Was man, finde ich, sehr oft da sieht, ist, dass die Leute, wenn die rauslaufen, das sehr stark auf ihren Hacken stehen, weil es einfach ein sicherer Stand ist. Und dann aber, sobald sie, also man sieht das oft, weil viele Athleten, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, noch so mit den Zehen wackeln, kurz bevor die runtergehen. Die ziehen so die Zehen an. Ich habe sogar manche, die beim Runtergehen, während der Runtergehbewegung, siehst du, dass sie ihre Zehen nochmal hochziehen.
Ich kann es noch toppen.
Aber wenn die dann im Loch sind.
Ich kann es noch toppen. Ich habe auch schon, also habe auch immer noch Athletinnen, die es schaffen, in der Aufwärtsbewegung die Zehen anzuheben. Also geht alles.
So. Habe ich auch. Und meistens ist es genau das Problem, dass wenn man sehr stark auf den Hacken startet, man sieht, dass die Zehen so ein bisschen in der Luft sind, dann gehen die Athleten runter in der Bewegung. Dann sieht man, das Gewicht shiftet immer weiter nach vorne. Das heißt, irgendwann heben fast die Hacken ab. Oder man sieht dann oft richtig schön, wie im untersten Punkt auf einmal der Zeh richtig schön tief in den Boden presst. Und sobald die sich dann aber wieder wegdrücken, weil die halt von hinten kommen, müssen sie sich halt wieder nach hinten wegschieben, weil sie sonst nach vorne überfallen würden. Und dann wandert so der Schwerpunkt, man sieht richtig, wie die auf den Hacken starten, dann stehen sie irgendwann fast auf den Zehen im Loch und wenn sie sich hochdrücken, schießt es dann wieder zurück und man wandert fast wieder auf die Hacken. Und oft hat das dieses Hin- und Herschwanken auch das Gefühl, die Leute, oh, ich falle nach vorne über, also lehne ich mich noch mehr nach hinten auf meine Hacken und dann wird es halt immer schlimmer und schlimmer. Und deswegen ist da ganz wichtig, dass man auch vom Vorderbeuge schon, wenn man gebraced ist, bevor man runtergeht, kontrolliert, bin ich mit dem Gewicht im Schwerpunkt. Und bei den Leuten, die zu sehr auf den Hacken sind, ein guter Test, wenn ihr die Zehen anziehen könnt, ohne das Gefühl habt, ihr fallt dann nach vorne, seid ihr wahrscheinlich zu sehr auf den Hacken. Und nur dieses Ausbalancieren am Anfang, das kann schon eigentlich helfen, dass der Rest der Beuge einfach effortless oder leichter funktioniert, sage ich mal.
Ich würde, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das Ziel ist ja, du hast jetzt gesagt, du willst eigentlich ein bisschen weg von dem Cue oder von dem Begriff Mittelfuß, aber was das ultimativ auslöst, wenn wir sagen, okay, bleib auf dem Mittelfuß, ist, dass der ganze Fuß auf dem Boden bleibt und dass der Druck mehr nach vorne, also der Fußdruck ein bisschen nach vorne verlagert wird als nach hinten, denn die Kraftproduktion in den Boden funktioniert ja über den Vorderfuß. Kann man ja auch ganz einfach mal ausprobieren. Stellt euch einfach mal hin, jetzt wie ihr den Podcast hört. Ja, ihr kriegt jetzt 2 Sekunden Zeit. Wunderbar. Und jetzt versucht ihr einfach mal über die Hacke abzuspringen und werdet merken, es geht nicht. Oder wenn, dann kommt ihr vielleicht so 1-2 Zentimeter hoch. Und jetzt intuitiv würdet ihr auch eher über den Vorderfuß abspringen. Und genauso ist es ja auch bei der Beuge. Ne? Also ihr wollt ja möglichst viel Kraft in den Boden produzieren. Dadurch, dass ihr aber nicht ultimativ abspringt, sondern stehen bleiben wollt und ein Gewicht von oben nach unten und wieder nach oben bewegen möchtet, ist das Ziel, den ganzen Fuß mit möglichst viel Druck auf dem Boden zu behalten. Und da hilft das halt, sich vorzustellen, okay, ich verbringe jetzt mehr Druck auf den Mittelfuß, auch mehr auf die Innenkante. Und ja, Maxi hat mir mal einen Cue vorgeschlagen, der war, fand ich genial, den habe ich einen Tag später ausprobiert, das war richtig geil. Versucht, die Hantel auf dem Rücken einfach mal Richtung Mittelfuß zu bewegen, wenn ihr beugt. Also konzentriert euch nicht so sehr auf euren Körper, sondern konzentriert euch einfach mal auf die Verbindung zwischen Mittelfuß und Hantel und stellt euch vor, dass die langsam zueinander finden und der Körper macht den Rest. Also es kann durchaus funktionieren. Das ist jetzt nicht der ultimative Squat Cue, aber es kann schon mal ein Stupser in die richtige Richtung sein. Ja, Bracing Stack ist ja dann so die nächste große Säule. Also was mache ich mit dem Spannungsverhältnis im Rumpfbereich? Ziel ist ja, möglichst stabil zu bleiben, möglichst fest im Rumpf zu sein, damit da jetzt keine größeren Einbrüche stattfinden. Ja, das ist sowohl Beuge effizienztechnisch als auch verletzungspräventiv extrem relevant. Und ja, es gibt unzählige Videos. Ich verweise meistens auf die Videos von MTMT zum Thema Stack. Das ist Ziel, Brustkorb und Hüfte bzw. Becken möglichst parallel zu halten, zu lernen, die Körpermitte zu expandieren in alle Richtungen. Das funktioniert dann über Atmung zum Beispiel und über Kontraktion von Muskeln, wie zum Beispiel der Rückenstrecker, der seitlichen Bauchmuskulatur. Das ist alles nicht so einfach, deshalb muss man das üben. und kontrolliert das zu Beginn hauptsächlich über die Atmung.
Also zum Thema Braces ist mir auf jeden Fall ein was super wichtig, und das ist das, wenn Leute den Gürtel benutzen, einfach, dass der Gürtel nicht so eng ist, weil das, finde ich, ist eins der größten Hauptprobleme, die du in der Beuge hast, wenn du Leute bracen siehst oder wenn du Leute atmen siehst, eher in der Beuge. Ja, fühlt sich eh voll gut an, ich fühle mich richtig fest, so, Gürtel gibt mir gutes, feste Gefühl, aber das ist eben nicht Sinn der Sache. Also der Sinn ist ja, dass du deinen Bauch trotzdem expandieren kannst. Du willst ja dich in deiner Rumpfmitte breiter machen, du willst dich ja ausbreiten. Wenn dein Gürtel aber so eng ist, dass dein Bauch sich nicht ausbreiten kann, dann kann dieser Brace effektiv einfach überhaupt nicht funktionieren. Und deswegen lasse ich mir gerne auch mal so ein Video schicken, so am Anfang, von wegen, hey, tu mal deinen Finger in den Gürtel und mach dann mal zu. Ich möchte mal wissen, wie viel Platz da ist. Weil das siehst du bei sehr vielen Leuten, dass sie so richtig eng den Gürtel anstellen. Und ja, dadurch kommt dann natürlich so ein passives, ja, ich fühle mich richtig fest, Gefühl an. Aber es ist im Endeffekt kein aktives Bracing und das, was wir eigentlich erreichen wollen.
Genau, der Gürtel ist kein Korsett, sondern er ist eher. Also ich stelle es mir mal so vor, wenn man so in so einer Felsspalte ist und runterfallen würde, ist der Gürtel halt einfach die Wände, an denen man sich links und rechts gegendrücken kann, damit man nicht runterfällt.
Maxi, bitte, normalste Metaphern auf diesem Planeten.
Stell dir vor, du bist in einer Felsspalte und jetzt musst du dich
und rutscht runter.
Musst dich mit deinem Bauch daran festhalten. Wie kriegst du das?
Ja, okay. Also was ich immer generell auch sehe, dass die Leute halt zu beweglich einfach im Torso sind, kann daran liegen, dass sie einfach mit dem Gürtel den komplett festgemacht haben, aber gar keine Spannung haben. Ich denke auch so, der Stack heißt einfach sich zusammenziehen im Oberkörper, also vertikal. Und ich sage immer mal, wir wollen kompakt sein, besonders klein sein und es dann breit machen. Also Kugelfisch finde ich da immer eine sehr coole Metapher. Auch fürs Bracing, dass man einfach versucht, in den Bauch zu atmen und da fest und kompakt zu sein. Und ich sage auch immer, vor allen Dingen bei Anfängern hilft es zu sagen, stell dir mal vor,
du bist ein Kugelfisch.
Willst 200 Kilo irgendwann beugen, bist nach vorne gelehnt, es muss einfach super stabil sein, so der Oberkörper. Das ist eigentlich die einzige Aufgabe vom Oberkörper, also Schultern bis Hüfte, das muss eine feste Einheit sein und darf halt nicht unter dem Gewicht nachgeben.
Ich werfe einfach mal noch was kurz in den Ring, bevor sich die Leute an der Kugelfisch-Metapher aufhängen.
Und damit, noch mehr Metapher.
Und da, ja, damit nicht so viel anfangen können. Stellt euch vor, ihr seid eine Dose. Und die Dose muss gefüllt werden mit, wenn so eine Dose voll ist mit Flüssigkeit oder Luft, je nachdem, ne, halt Druck drin, kann man die quasi nicht zusammendrücken. Und wenn die leer ist und schon so leicht eingeknickt, dann kann man die einfach zusammenschieben und es ist quasi kein Widerstand. Deshalb versucht euch zu einer vollen, vertikal gebauten, kompakten Dose zu machen.
Vollen kleinen Cola-Dose, ja.
Seid einfach eine Kugelfischdose, die in der Felsspalte hängen bleibt. So.
Und dann kann nichts mehr schief. Und
also wenn ihr dann nicht PAs beugt, dann weiß ich auch nicht.
Ist so.
Ja, nee, auf jeden Fall einer der wichtigsten Sachen. So ein Gegenbeispiel, was man noch oft sieht, ist vor allen Dingen, dass die Hüfte halt viel, dass die Leute sehr aufrecht bleiben wollen vielleicht und dann die Hüfte so nach hinten klappt und dann wieder nach vorne im Loch, kann man, ich würde jetzt nicht so viel über Buttwink reden, aber generell sollte schon der Oberkörper mit Hüfte eine feste Einheit sein, denke ich mal. Damit das passiert, dass wir im Center bleiben können und gut gebraced sind, ist noch eine letzte Sache wichtig. Und die würde ich so nennen, gleichmäßige Hüft- und Kniebeugung. Und eine gleichmäßig größer werdende Vorlage. Das ist etwas, was ich jetzt nicht explizit so cueen würde, aber worauf ich ein bisschen achte. Und was da so ein bisschen mein Credo ist, man sollte der natürlichen Bewegung des Körpers nicht im Weg stehen. Es geht nicht darum, irgendwelche Gelenke konzentriert zu beugen und alles nacheinander zu machen. Ich gucke oft eher, ob der Athlet irgendeine Bewegung blockiert. Ein Beispiel, der Athlet setzt sich sehr weit nach hinten und die Knie schieben sich nicht wirklich nach vorn. Dass man da auch die Knie weiter nach vorne wandern lässt. Oder genau das Gegenteil, der Athlet versucht sehr aufrecht zu bleiben und schiebt nur die Knie nach vorne, aber es fehlt so der Hinge, dass die Hüfte sich gleichmäßig nach hinten bewegt. Also was man sich vorstellen kann oder was ein guter Cue ist, denke ich mal, ist so Knie und Hüfte gleichmäßig auseinandergehen lassen, als wären die so von zwei Seilen auseinandergezogen werden. Und
so die harte Metapherfolge, Alter.
Naja, aber das so erklärt man halt Sachen, ne? Ja. Komplett an den Haaren herbeigezogene Metapher. Und das sollte sich dann halt auch in dem Oberkörper widerspiegeln. Es gibt manche Leute, die versuchen sehr aufrecht runterzugehen und fallen dann auf einmal im Loch nach vorne um. Dann versuchen sie halt noch mehr aufrecht zu bleiben beim Runtergehen, weil sie das halt verhindern wollen, diese leichte Vorlage, die gleichmäßig entstehen sollte. Andere machen es genau andersrum. Die pre-hingen, das heißt, die beugen sich erstmal extrem weit vor und wollen in dieser vorgebeugten Position dann einfach parallel verschoben, wie bei so einem Deadlift, nach unten gehen und oben und den Oberkörperwinkel halt nicht verändern. Ich habe festgestellt, wenn man sehr, sehr lange Beine hat, kann es helfen, einen kleinen Pre-Hinge vorher zu haben, weil sonst so viel Bewegung passiert in der Vorlage, dass es ein bisschen hilft. Generell schaue ich aber schon, dass in der Abwechsbewegung so eine gleichmäßige Vorlage passiert. Und wie gesagt, bei allen diesen Sachen, Oberkörpervorlage, Knie- und Hüftverschub, geht es mir eher darum, dass der Athlet alle Sachen natürlich zulässt, wie wenn er sich auch auf so ein, ja, zwischen seine Knie setzen würde einfach, also zwischen seine Beine. Und da geht es eher darum, so Ticks zu verhindern oder aus Angst, dass man irgendwelche Bewegungen einnimmt oder wenn man sich irgendwelche komischen Vorbilder angeguckt hat und dann anfängt, so eine Abwärtsbewegung in 5 Schritten zu machen.
Ja, ja.
Okay. Also nach hinten, dann wieder ein bisschen vorne, dann fällt man wieder ein bisschen nach hinten und dann, das ist so mein Beispiel für eine ineffiziente Beuge.
Sehr gut, ja. Ja, wie geht ihr mit den Knien um? Ich hatte jetzt vor einer Woche ungefähr, hatte ich einen Termin mit 2 Leuten, tatsächlich vor Ort, das war ein bisschen Personal Training mäßig, auch wild mache ich ja sonst nicht. Und da war dann auch so, also die sind ganz, ganz frisch irgendwie in Kontakt mit Powerlifting gekommen und da war dann die Frage, wie handhaben wir jetzt eigentlich die Knie? Also irgendwie haben wir ganz oft irgendwo gelesen, dass die Knie nicht über die Zehenspitzen dürfen. Den Mythos, habe ich gesagt, der ist eigentlich schon lange widerlegt. Aber warum hält sich das eigentlich so krass? Beziehungsweise was machen wir im Powerlifting mit den Knien? Wo sollen die hin? Was sollen die machen?
Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie du gebaut bist. Dementsprechend ist auch dein Knie-Travel. So geil, ne? Knie-Travel. Ich hätte jetzt Knie-Travel oder Kniebewegung sagen können. Ich habe mich einfach für Knie-Travel entschieden. Also wie ich denke, ist einfach was Geiles.
Euer Denglisch-Podcast.
Ja, dementsprechend ist es natürlich so zu betrachten. Allerdings muss ich sagen, gibt es pauschal für mich wirklich null Antwort, wo die Knie hin müssen. Ich weiß, manche sagen so, hey, man darf sie auch nicht zu sehr nach außen drücken und hey, man darf sie auch nicht zu sehr nach innen fallen lassen. Aber ich bin eigentlich gerade eben im Hinblick auf dieses, was ist effizient für die Individualperson, völlig offen für beides. Und ich glaube, man sieht auch wirklich alles auf dem Spektrum.
Also ich bin sowieso erstmal Fan davon zu sagen, versucht die Knie nicht daran zu hindern, nach vorne zu kommen. Das, also in den meisten Fällen, wenn ihr euch irgendwo hinsetzen wollt und es ist nicht gerade ein Stuhl, der einen Kilometer hinter euch steht, sondern gerade nach unten, dann werdet ihr nicht vermeiden können, dass die Knie nach vorne gehen. Also lasst es gern zu, beziehungsweise pusht es auch gern. Also es ist, spricht ja erstmal überhaupt nichts dagegen aus physiognomischer und physiologischer Sicht. Da erstmal die Angst zu nehmen. Wir haben ja auch schon besprochen, dass gleichzeitig so eine Hüftbewegung nach hinten und eine Kniebewegung nach vorne stattfinden soll. Und jetzt, finde ich, hat Maxi zum Beispiel einen guten Weg gefunden, mit der Richtung der Knie umzugehen. Also wo können die denn zum Beispiel hin? Oder wie würdest du denn damit umgehen?
Ja, also was halt, sag ich mal, eine natürliche Bewegung ist, die kann natürlich wieder immer ein bisschen abweichen, bei manchen stärker auftreten, bei manchen weniger. Aber was oft ein Hilfsmittel auch sein kann, wenn man nicht auf Tiefe kommt, dass man die Knie auch ein bisschen nach außen gehen lässt. Es gab früher diesen Cue, ja, Knie nach außen drücken, das ist diese typische Equip-Beuge, ne, dass man die gar nicht nach vorne schiebt, nur zur Seite und sich nach hinten setzt, stammt halt A aus dem Equip-Lifting, B, also da ist einfach der Anzug, der dir hochhilft und dann setzt du dich literally in diesen Anzug rein. Dann hast du damals gab es halt diese Studie, 1000-mal schon widerlegt, die sagt, ja, wenn du die Knie über die Zehenspitzen schiebst, erhöht sich das Drehmoment um 25%. Dann hat man geguckt, ja, was sind denn 25%? Das ist halt absolut im tolerierbaren Rahmen für die Knie. Und was man verschwiegen hat, ist, dass wenn man aber die Knie hinter den Zehenspitzen lässt, sich das Drehmoment auf die Hüfte um 110% erhöht hat. Also das ist völlig an den Haaren herbeigezogen, dass man es absolut verhindern muss irgendwie über die Zehenspitzen. Man muss es sogar oftmals machen, um auf Tiefe zu kommen. Und meine Orientierung ist oft beim Runtergehen, dass es Richtung Zehenspitzen sich die Knie bewegen. Bei mir ist es auch ein Tick weißer in. Was jetzt nicht unbedingt passieren sollte, ist wahrscheinlich, dass man sich so über die Richtung der Zehenspitzen hinaus nochmal nach außen drückt, aggressiv. Sollte eine natürliche Bewegung sein. Aber da gibt es manche, die halt versuchen, wirklich straight nach vorne zu drücken. Und das kann halt extrem zu Problemen führen bei der Tiefe. Bei der Aufwärtsbewegung ist es wieder ein bisschen anders. Da arbeitet einfach der Oberschenkel gut, wenn er innen rotiert ist. Heißt, die Knie werden, genau wie beim Sprung, auch ein bisschen beim Hochdrücken nach innen kommen. Und solange sie nicht völlig unkontrolliert zusammenknallen, sondern immer noch so der Main-Mover sind und einfach effizient arbeiten, ist das total in Ordnung, wenn die dann bei der Hochbewegung nach innen kommen und man mehr Druck dann auf den C-Ballen aufbaut.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz was zu der Knie-nach-Außen-Geschichte sagen. Ich finde es nämlich ganz witzig, weil sich dieses Bild immer noch in Teilen sehr stark hält. Ich habe letztens ein Video auf Instagram gesehen, das ist natürlich die Informationsquelle Nummer 1 für uns alle, gerade wenn es um Fakten und soll ich sagen geht, von einer Weightlifting-Coachin, glaube ich, die so diesen Punkt stark gemacht hat, also hat in zwei kurzen Videoabschnitten gezeigt, okay, wie beugt man denn jetzt relativ, also möglichst stabil, und hat dafür folgendes Tool genutzt. Ja, sie hatte eine Person, die jetzt nicht aktiv ihre Knie nach außen geschoben hat, hat sich hinter die Person gestellt, hat dann einfach mal so die Oberschenkel zusammengedrückt und hat dann gesehen, ah, komisch, irgendwie bewegen sich ja die Knie nach innen, wenn ich jetzt von außen dagegen drücke. Und dann hat sie gesagt, okay, engaged einfach mal die Knie. So, das war dann so ein richtig Falsch-Post-mäßig, ne? Engaged jetzt mal die Knie nach außen, hat dann dagegen gedrückt und dann haben sie sich natürlich nicht zusammengeschoben. Und da würde ich einfach mal ganz kurz eine Lanze brechen dafür, dass man darauf nicht unbedingt hören muss. Ja, also wie die Kräfte jetzt in der Kniebeuge wirken, ist ja relativ eindeutig. Ja, man hat ja Gewicht auf dem Rücken und es drückt einen nach unten. Und man will ja dagegen arbeiten, also nach oben. Beziehungsweise muss man es ja zulassen ein Stück weit, weil man möchte ja nach unten und dann wieder nach oben. Aber um das zu kontrollieren, muss ja konstant Druck nach oben funktionieren. Deshalb ist es aber auch nicht notwendig, die Knie krass nach außen zu drücken, weil von außen ja quasi kein Druck kommt. Also ihr macht ja jetzt keine, wie heißt das hier, irgendwelche Nitro Circus Kniebeuge, wo ständig irgendwelche Sachen von der Seite reinfliegen und euch gegen die Oberschenkel drücken, sondern ja, trainiert ja auch in einem relativ sterilen Rahmen, in dem Sinne davon, dass ihr jetzt keine äußeren Einflüsse habt von, was weiß ich, irgendwelchen Kanonenkugeln, die euch von der Seite irgendwie ans Bein fliegen oder so. Das passiert ja nicht. Also lasst ruhig einfach zu.
Dass komische Wettkämpfe, auf denen du bist.
Ja, nein, das passiert ja eben nicht. So
auf ein Piratenschiff gesquattet.
Ja, irgendwie sowas. Ne? Sowas passiert ja nicht. Also ihr habt ja relativ statisch den Druck von oben, gegen den ihr arbeitet, und von der Seite kommt ja nichts. Deshalb finde ich dieses Bild so quatschig eigentlich. Aber so viel dazu. Also lasst euch davon nicht irgendwie aus dem Konzept bringen.
Was natürlich auch wichtig ist, wenn man schon über Knie und wie sich Knie bewegen redet, ist natürlich die Standbreite. Und ja, da ist natürlich die Frage, so wie findet man für sich die richtige Standbreite raus? Und ich muss da sagen, das würde ich auch mega gerne wissen, im Hinblick auf mich selber und im Hinblick auch auf Athleten, weil ich finde, das ist auch so ein riesiges Konzept, da sind so viele Faktoren, die damit einspielen, was die richtige Standbreite ist. Das ist verdammt schwer, da was rauszufinden und da auch wirklich so krasse Tipps zu geben. Was mir auf jeden Fall sehr wichtig ist und was ich bei sehr vielen gemerkt habe, ist, nur weil du denkst, dass du deinen Fuß jetzt einen halben Zentimeter weiter rausstellst und dadurch eine neue Beuge kreiert hast und deine Beuge jetzt 10 Kilo stärker ist.
Eine neue Beuge in Anführungsstrichen.
Ja. Du weißt nicht, wie oft da ich schon die ein oder andere Nachricht bekommen habe.
I know, ja,
ich habe exactly mal probiert, ein bisschen breiter zu stehen und es also hat sich richtig stark angefühlt. Also ist jetzt nur der Pause Secondary Tag im Deload, aber ich glaube, ich bin da was auf der Spur und zwei Wochen später, ja, also irgendwie, also ich habe jetzt das und das, ist halt voll schwer, so. Es wird auf jeden Fall nicht den Unterschied machen. Ich rede jetzt nicht davon, ne, wenn du irgendwo Verletzungen oder sonst was, Ouchies hast, dann ist natürlich eine Sache, wie du deinen Stand dann vielleicht ändern musst. Okay, das ist was ganz anderes. Aber
Ouchie-Faktor natürlich, großes Ding immer.
Immer, egal, bei was wir hier gerade beredet haben, das ist immer eine Sache. Aber ich muss sagen, so eine gute Faustregel ist, und das klingt auch einfach sehr doof, aber wirklich das, was sich für dich im ersten Moment angenehm anfühlt und vielleicht auch schon, also jetzt nicht nur mit einer Bodyweight-Kniebeuge, weil das sieht meine Kniebeuge auch so schön aufrecht aus wie die von Maxi, aber
Meine nicht, meine ist da noch viel zusammengefalteter.
Ja, ich mache nur wenn ich Bodyweight Heel Elevated Goblet Squat mache, dann sieht die gut aus. Okay. Nee, aber das, was sich im ersten Moment auch erstmal angenehm anfühlt für dich, wird wahrscheinlich auch das sein, mit was man ein bisschen schauen sollte zu trainieren. Klar, ne, es gibt ja die absoluten Extreme von einer Lia Bavol, die Französin, die natürlich super eng steht, oder David Woolson, der super breit steht. Also der wird sich auch bestimmt nicht das erste Mal ins Gym gestellt haben und gedacht haben, ich glaube, ich sollte jetzt in dieser Standposition beugen. Das ist natürlich dann sehr viel Experience, Erfahrung, klar, irgendwo auch probieren. Und das trifft aber bei den meisten einfach nicht zu. Und die erste Regel sollte dann vielleicht erstmal sein, du bist nicht die einzigartige Schneeflocke unter den 1000 anderen Schneeflocken, sondern du musst erstmal die Basics machen.
Die Basics?
Mach erstmal das, was vielleicht nicht super fancy ist, was sich angenehm anfühlt, was einfach für dich auch eine gute Bewegung ist.
Ja, ich sehe auch oft, dass Leute so eine an unwichtigen Stellen versuchen, den großen Gamechanger zu finden. Und der Gamechanger manchmal einfach Kopf zu machen und trainieren ist. Aber also es gibt bestimmt Sachen, da würde ich aber eher reinziehen, dass man zum ersten Mal schafft, wirklich den Stack zu halten oder eben im Zentrum, im Center zu bleiben. Also ich habe auch jemanden, der sehr lange Gliedmaßen hat und einen sehr langen Oberkörper und der hat halt wirklich Beugen gefailt, weil er die Hantel nicht im Schwerpunkt halten konnte und dann halt aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und dann haben wir das gefixt und zack, direkt ordentlich was draufgehauen, ne, auf den Single. Das wird aber nicht passieren, wenn man 2 Zentimeter weiter steht. Das sind manchmal Sachen, damit man auf Tiefe kommt. Das wollte ich noch erwähnen bei der Standbreite. Die sollte sich nicht nur stark und angenehm anfühlen, sondern auch stark und angenehm, wenn man auf Tiefe kommt. Gibt ja da ein paar Positionen, die es dann eher erschweren. Und ja, ich denke schon, es ist wichtig, sich da eher auf diese Grundlagen Stack und Center of Mass zu konzentrieren und eine gleichmäßige Bewegung und sowas wie Standbreite noch wohlfühlend zu machen.
Der große Gamechanger meistens sind einfach mal 3000 Kalorien mehr essen. Das hilft. Und vielleicht mal 2 Stunden mehr pennen. Das hilft nämlich der Beuge viel mehr als der 3 Grad weiter außen rotierte Fuß mit 0,7 Zentimeter breiterem Stand. So, jetzt habe ich es gesagt.
Wir hatten noch über Geschwindigkeit schon geredet. Und da können wir ja noch so ein bisschen reinnehmen, wenn man so pausiert vielleicht unten im Loch, also so aus Versehen eine pausierte Beuge macht. Oder wenn man so Sticking Points, was sind da so Sachen, auf die ihr achtet und wo greift ihr dann ein und sagt, hey, lass uns da vielleicht mal dran arbeiten?
Uiuiui, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Faktoren oder Auslöser dafür, dass so eine Pause, so eine Beuge ungewollt pausiert wird. So einer kann sein, dass man sehr unkontrolliert ins Loch geht und dann von da aus irgendwie versuchen muss, sich wieder zu fangen und eine sinnvolle Position zu finden. Manche Leute haben es nicht anders gelernt und das ist wirklich einfach so ein Spezifitätsthema. Da muss man dann versuchen, so langsam Schritt für Schritt davon wegzukommen. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr schwer, da was Sinnvolles auszumachen. Also wenn man ein bisschen dran arbeitet, geht das schon, aber man kann jetzt nicht sagen, okay, man guckt sich die Beuge einmal an und dann weiß man sofort, woran es liegt. Das ist halt wirklich sehr viel mit Arbeit verbunden, aber meine Idee ist halt, ist so rein prinzipiell, je schneller du beugst, desto weniger Kraft verbrauchst du. Deshalb würde ich halt versuchen, die Beuge in einem effizienten Maße, das ist jetzt erstmal ganz, ganz wichtig zu sagen, in einem effizienten Maße möglichst schnell zu gestalten. Und das kann für unterschiedliche Personen auch ganz unterschiedlich angesetzt werden. Es gibt Leute, die beugen halt einfach super langsam. Da ist dann eine 300-Tempobeuge schon schnell. Da muss man sich dann halt wirklich langsam hinarbeiten. Genauso dann halt für Leute, die super schnell ins Loch fallen und dann dort irgendwie pausieren müssen, weil sie sonst ihre Position nicht halten oder nicht finden können. Da würde ich dann halt auch eher etwas mehr Kontrolle in der Abwärtsbewegung applizieren, um dann ja möglichst dynamisch aus dem Loch wieder rauszukommen.
Ja, finde, das ist auf jeden Fall eine Sache, die da super wichtig ist, was du gerade angesprochen hast mit dem, eine schnelle Beuge ist prinzipiell natürlich auch, oder wie hast du's, du hast es gerade so cool nicht zusammengefasst, du hast gerade so cool gesagt.
Je schneller die Beuge, desto weniger Kraft wird verbraucht.
Ja. Also ist natürlich klar, wenn du jetzt mit 4 Sekunden Tempo nach unten gehst, dass es schon relativ anstrengend sein kann. Aber da ist natürlich auch wichtig zu checken, wenn du es brauchst, mit einer 4 Sekunden Tempobeuge nach unten zu gehen, weil du dadurch sehr kontrolliert beugst, weil du deinen Center of Mass halten kannst, weil du genug Spannung hast und das einfach für dich funktioniert, und das ist super wichtig, dann ist es ja schon mal eine geile Sache, weil dann hast du schon mal was gefunden, was für dich wirklich auch langfristig funktioniert und was gut sein kann. Und nur weil dir dann jemand sagt, boah, ja, aber du gehst so langsam runter, vielleicht solltest du ein bisschen schneller runtergehen und deine Beuge dadurch richtig scheiße wird und wird dann irgendwie shaky und du kommst dann irgendwie unten ins Loch und bist total wackelig, so, dann ist natürlich schon mal sehr, sehr viel mehr wert, einfach ja, mit einer gewissen Tempo und dadurch aber trotzdem Stabilität zu beugen.
Ich muss sagen, ich war ja früher so ein Fan, standardmäßig bei einer Secondary-Einheit Power-Squat zu machen. Ich bin mittlerweile ein richtig großer Fan von Tempobeugen ohne pausiert, also so 400 oder so. Und zwar habe ich zwei entgegengesetzte Beispiele, also es ist quasi die perfekte Lösung und alle sollten diese Übung machen. Nee, natürlich nicht, aber ich hatte Leute, die waren extrem dynamisch, die haben sich quasi so wie meine Beuge so ins Loch fallen lassen und da sage ich ganz klar, Kontrolle geht da einfach vor Kraft, weil du kannst noch so viel Kraft aufbringen, wenn du dabei aber nach hinten schießt oder nach vorne schießt und dann wieder abbremsen musst, weil du sonst umfallen würdest, dann bringt dir die Kraft nichts. Und man kann halt nur so schnell runtergehen, wie man es halt kontrollieren kann. Und bei vielen fehlt dann halt manchmal diese Kontrolle. Was da geholfen hat, sind mal diese langsamen 400-Beugen, damit man wirklich diesen Center of Mass schult, die gleichmäßige Bewegung, dass man halt diese Power wirklich effizient nach oben einfach nur anwenden kann und nicht nach vorne und nach hinten fällt. Super Übung, um das zu primen, dass man dann, wenn man schnell runterfällt, in Anführungszeichen auch den richtigen Weg runterfällt. Jetzt hatte ich das Gegenbeispiel bei zwei Athleten, die hatten eine Beuge, wo die normal schnell starten, aber vorm Loch dann abbremsen und dann fast pausieren unten. Und klar, mir war klar, okay, ich werde aus denen keine so dynamische Beuge machen, wie jetzt bei mir oder dem anderen Athleten. Aber ich habe gedacht, okay, das sieht auf jeden Fall nicht effizient an, dass die, desto schwerer das Gewicht wird, immer mehr abbremsen vom Loch und dann fast pausiert beugen. Dann war so meine erste Idee, okay, ich gebe den Accelerating Tempo Squats. Das hatte ich mal bei jemand anderem gesehen, dass du halt quasi langsam startest und ins Loch immer schneller wirst, damit die lernen, diesen Bounce zu nutzen, aber halt im Gleichgewicht bleiben. Spoiler, hat halt null funktioniert, war komplette Scheiße. Die haben noch mehr abgebremst und haben noch mehr pausiert. Dann hatte ich das Gegenteil versucht und die halt wirklich auch super slow, also mit einer 400-Beuge runtergehen zu lassen. Und auf einmal hatten die eine gleichmäßige Beuge, also dass sie gleichmäßig Tempo runtergehen und dann auch wieder hoch, ohne zu pausieren. Und das hat sich dann auch super auf den Com-Squat übertragen. Also so 400-Beuge, bisschen goaded, würde ich sagen.
Ja, Downtempo mit ohne Pause unten, finde ich, ist eh eine geile Geschichte, um die Beuge etwas dynamischer zu gestalten. Aber jetzt darf Corona auch nochmal was sagen.
Ich habe zu diesem Tempo, Abtempo, Down-Ding auch noch was. Und zwar habe ich auch.
Schnauzbart-Kona.
Gebe ich.
Elkona.
Gebe ich. Oder habe ich in Vergangenheit und würde es auch jetzt immer noch machen, wenn es passt bei den Athleten, Leuten eine 303-Beuge zum Beispiel gegeben. Weil, und das auch jetzt gar nicht mal so leicht, sondern sogar relativ schwer. Aber das Coole nämlich daran ist, dass du, gerade wenn es ein bisschen schwerer wird, dass du wirklich auch lernst, so was dein Körper macht, wenn der Rap langsam wird, wenn der Rap schwer wird, dass du nämlich so ein bisschen wirklich lernst, also du kannst effektiv eigentlich gar nicht richtig zum Beispiel nur über die Ferse oder dein komplettes Gewicht über die Ferse nehmen, weil das fühlt sich einfach scheiße an und das wird einfach auch von der Bewegung her, hältst du das überhaupt nicht richtig durch. So, und bei solchen Sachen finde ich es dann ganz geil, weil da kannst du wirklich relativ spezifisch so sagen, okay, ich möchte jetzt eine Rap nach oben hin verlangsamen und möchte, dass du da dann zum Beispiel 3 Sekunden hoch oder sowas, 3 Sekunden hoch, irgendwie ein Tempo machst. Und ich finde das ganz cool, weil da kannst du jemandem gut beibringen, was seine Hüfte macht, was seine Knie machen, was der Oberkörper macht.
Also ich habe mich noch nie getraut, ein Aufwärtstempo zu programmieren. Weiß ich auch nicht. Aber wenn man diese Pause weglässt, also mein Staple war immer so 3-1-0. Ich finde aber mittlerweile auch ohne Pause ist besser, weil man einfach versuchen kann, direkt die Runterbewegung umzudrehen beim Hochgehen. Weiß nicht, ob dann immer diese 3 Sekunden nötig sind, aber es kann halt echt helfen, dass man so ein bisschen gegen seine Kompensationsbewegung arbeitet, wenn man halt so sehr stark mit den Knien vielleicht zurückschießt. Finde auch so ein sehr guter Cue ist so Stay in your Quads. Würde da aber anmerken, so vorm Wettkampf trainiert man halt einfach die stärkste Beuge. Und da sind halt dann einfach Kompensationsmechanismen, dass man zum Beispiel ein bisschen nach hinten schießt. Die korrigiert man dann nicht. In der Offseason finde ich, das ist ein guter Platz, daran zu arbeiten, dass man da einfach, wenn man merkt, okay, die Beine haben weniger Push als die Hüfte, dass man einfach die Beine richtig halt hochhämmert durch so eine Variation. Vielleicht auch Highbar. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich gar nicht mehr abgeneigt gegen eine Highbar-Variation, dass die Leute einfach gezwungen sind, halt durch die Beine zu drücken und da halt mehr Kraft aufbauen. Auch so für Leute, die keine Hex-Squat haben. Hex-Squat ist natürlich goated. Habe ich gerade viel Headfield-Squats als Back-Off bei Leuten, die halt so eine sehr starke Vorlage haben und so nach so ein paar Sätzen immer mehr halt nach vorne fallen, dann einfach weniger Back-Offs zu machen und dann halt die 2 Sätze Headfields beugen zu lassen, wo sie halt richtig in ihren Quads bleiben können und nur über die Beine drücken. Das baut auch sehr viel Confidence aus, dann in den Quads zu bleiben, wenn die dann halt auf einmal super viel Gewicht so bewegen können.
Ray Williams und Jesus Olivares gesprochen, die ja jetzt nicht diese klassische Low-Bar-Beuge anwenden. Wie kann das denn funktionieren? Also warum funktioniert das überhaupt?
Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mal gedroppt habt, die Theorie. Ich glaube schon, ne? Wir hatten die mal besprochen. Ich glaube, wo viele Sachen heutzutage auch noch herkommen, diese Vorbilder mit Highbar, Chest Up, dass man extrem aufrecht bleibt oder so, sind halt so eine Ultra-Heavyweights, die halt über 300 Kilo beugen, eigentlich 400 Kilo mitunter. Jesus Olivares ist da ein super Beispiel. Da sieht man ja auch, dass der so super langsam runtergeht, ne? Also, es sieht so aus, als wäre der schwerste Teil eigentlich das Runtergehen und auf einmal schießt er mit dem Gewicht hoch, 350 Kilo. Ich glaube, dass bei so sehr, sehr super starken Heavyweights einfach ein Punkt eintritt, an dem es für die Leute fast unmöglich ist, eine Oberkörpervorlage standzuhalten. Das heißt, die können ihre Quads so krass auftrainieren, dass die das halt aus den Quads hochballern können, aber die können nicht so viel Torsospannung auftrainieren, dass sie halt diese 300 Kilo mit einer leichten Vorlage irgendwie stabilisieren könnten. Sieht man auch, der Fail bei Ray Williams war ja, der ist so nach vorne übergekippt. Das ist ja, wenn dann, auch auf der Failure Point. Und ich glaube, dass das halt diese krassen Ausnahmen, diesen Trade-off machen, zu sagen, okay, dann beuge ich weniger hüftdominant und stecke halt alles in meine Quads und kann damit am Ende mehr Gewicht bewegen, als wenn ich eine Vorlage zulassen würde. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Was aber wichtig zu verstehen ist, das trifft halt 100% auf keinen der Zuhörer wahrscheinlich zu.
Höchstwahrscheinlich nicht, ja.
Jesus Olivares, der sich das gerade anhört. Hey!
Hey, Bro. Chill.
Was soll das denn jetzt?
Ja, bei ihm kommen halt krasse Hebel dazu. Er hat sehr kurze Oberschenkel. eine sehr stabile Mitte. Ja, das werden, also der Typ wiegt halt 180 Kilo. Oder
so. Er ist halt wirklich fett. Also der ist halt wirklich einfach ein Berg.
Halt. Der ist halt
auch
einfach viel, ja.
Ed Cohn ja genauso, ne? Der hat ja auch dieses Knie nach außen, super aufrecht bleiben. Ja, wenn du halt so dicke Quads hast, dass du halt, weiß ich nicht, 2000 Kilo Legpress machen kannst, dann aber halt eben nicht diese 400 Kilo in der Vorlage stabilisieren kannst, dann ist das wahrscheinlich die effizienteste Technik für dich.
Ja, genau. Und das, wie gesagt, wird ja auf die meisten nicht zutreffen. Die meisten sind ja wahrscheinlich eher etwas, also erstens nicht so stark, auch wenn es jetzt so böse und hart klingt, aber es ist einfach so. So stark wie Jesus Olivares ist halt aktuell keiner auf der Welt. So, das kann man, ist jetzt auch keine Schande. Außer Kona, sorry.
Und, danke!
Aber man muss sich halt so ein bisschen auf sich selbst konzentrieren. Ne? Wenn man dann etwas ausgeglichener ist, kann man natürlich Glutes, unteren Rücken, Hammies einfach mehr in die Bewegung involvieren. Das haben wir ja letzte Woche mit Alex schon besprochen, beziehungsweise uns erklären lassen. Und muss halt nicht über diese, was wir auch jetzt eingangs schon besprochen haben, über diese falschen Vorbilder dann seine eigene Beuge definieren.
Ja, also ich finde das ist super wichtig und alle nochmal, die Folge natürlich noch nicht gehört haben, zieht ihr euch nochmal rein, denn auch wenn es jetzt da nicht direkt nur wie heute über die Beuge ging, sind ja die Prinzipien, die wir dort besprochen haben, auch heute oder auf die heutige Podcast-Folge gut und wichtig und treffen da natürlich zu und deswegen für alle, die das noch nicht gemacht haben, zieht ihr euch nochmal rein.
That's fucking right. So, jetzt gibt's noch ein bisschen Detailarbeit. Was machen wir denn mit Blickrichtung? Wo schauen wir denn hin bei der Beuge?
Möglichst in den Spiegel und möglichst
in die Zukunft.
Shoutout an einen Typen, der gestern vor mir auf der Deadlift-Plattform sich 3 SZ-Stangen hingelegt hat zum Curlen mit seinen Curl-Drop-Sätzen. Mir möglichst ins Gesicht, wenn ich da unten gerade pausiert beuge. Diese zwei Sachen hat man. Also ich bin großer Fan erstmal davon, dass man eigentlich relativ neutral schaut. Also neutral ist natürlich auch eine Range. Also zumindest so, dass der Kopf neutral ist. Ich meine, da, wo man hinschaut mit den Augen, da geht auch der Blick meistens hin und dementsprechend folgt auch der Körper. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, irgendwie so extrem auf den Boden zu gucken oder extrem an die Decke zu starren. Natürlich gibt es da auch gute Beispiele dafür.
Shoutout an Maxi.
An Jurens Kengaru. Genau, an Maxi. Den meinte ich doch. Ich weiß jetzt nicht, wie du beim Deadlift schaust, Maxi, aber auf jeden Fall.
Da ist so ein
riesiges nach oben schon in die Augen in die wie heißt das Augenhöhle den Begriff dafür vergessen reinzurollen ist ein bisschen gucken, zu doll also ja ich bin dafür irgendwie in einer möglichst neutralen Range irgendwas zu finden und bin auch sehr großer Fan davon eigentlich so einen toten Blick irgendwie zu entwickeln irgendwas anzuvisieren und das möglichst auch durchgehend anzuvisieren während der Bewegung.
Ja, so einen Punkt anzufixieren und vor allen Dingen, ich finde, man kann ja nach oben gucken oder auch nach unten, aber die Kopfposition sollte halt nicht folgen. Nach unten finde ich aber eigentlich auch immer die schlechte Alternative. Also es gibt Leute, die gucken von Anfang an auf den Boden und dann folgt meistens der Körper und man fällt halt über. Oder es gibt auch Leute, die dann beim Hochdrücken auf einmal nach unten gucken und das wirft dich halt einfach auch nach vorne über, bin ich der Meinung. Also da kann es helfen, zumindest den Kopf neutral ausgerichtet zu lassen. Ich gucke halt gerne nach oben, aber das ist halt wieder individuell. Und das ist, ich denke mal, das ist nochmal wichtig zu sagen, für alle Sachen, die hier besprochen wurden, das sollen Tools sein, euch zu helfen. Und wenn die Sachen schon funktionieren, dann muss man da nicht rangehen. Also guckt vielleicht, wo eure Schwächen sind. Und manchen Athleten hilft es auch einfach, also da gibt es ja genug davon, denen zu sagen, hey, denk mal nicht so viel nach, geh einfach nach oben und nach unten. Also hatte ich auch schon wirklich einen gehabt, wo ich gesagt habe, ey, an was denkst du alles? Und dann, wie wär's mit einfach mal gerade nach unten, gerade nach oben, fertig.
Wichtiger und guter Punkt. Also nur weil es potenziell Probleme geben könnte, die identifiziert werden können, heißt es auch noch lange nicht, dass die bei euch jetzt praktisch existieren und unbedingt verbessert werden müssen. Ja, da wäre es halt schon wichtig, sich einfach mal ein bisschen abzusprechen mit jemandem, der da ein bisschen Erfahrung hat.
Es ist natürlich immer mega leicht, alles so zu sagen, zu bereden. Aber es ist, finde ich, wirklich eine wichtige Sache. Macht euch einfach so einfach wie möglich. Also wirklich, es ist bestimmt in bestimmten Phasen auch wichtig, an 2, 3 Cues zu denken und an dies und das zu denken. Aber oftmals sind diese Sachen, wo man ewig drüber nachdenken muss und sich ewig dran erinnern muss, wie war denn das jetzt und was muss ich denn da? Und ist sinnvoller, wirklich das Ganze einfach möglichst einfach zu halten, möglichst direkt, weil ihr habt dann immer noch Gewicht auf eurem Rücken, was euch umbringen könnte.
Super, überhaupt nicht dramatisch. Ja, an der Stelle würde ich sagen, haben wir so die wichtigsten technischen Sachen abgehakt. Man kann jetzt natürlich noch über Muskelschwächen sprechen, das haben wir aber alles schon gemacht. Also Leute, hört euch gern mal die Folgen 11 und 14 an. Hier im Podcast haben wir versucht, möglichst viele Zugänge zu bieten, wie man Unterkörpermuskulatur auftrainieren und aufbauen kann, um die Beuge zu verbessern. Ja, shootet da auf jeden Fall mal rein und dann würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge. Wir haben uns hier sehr viel straighten Input gegeben zur Kniebeuge. War alles sehr, sehr fachlich und sehr, sehr faktisch. Also würde ich sagen, verabschieden wir uns aus der dieswöchigen Folge. Hört gerne nochmal in die Folge von letzter Woche rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also vielen Dank an Alex Pürzel, dass er uns da beehrt hat mit seiner Anwesenheit und ich bedanke mich bei euch beiden, also Maxi und Kona, für eure Anwesenheit in der heutigen Folge. Schreibt uns eine DM auf Instagram, um ins Coaching zu kommen. Bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen. Schaltet die Glocke ein, damit ihr regelmäßig darüber informiert werdet, wenn neue Folgen rauskommen. Und abonniert. Und die letzten Worte gebe ich an euch beide und verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
Kona ist schon raus, der hat seinen ultimativen Schnurrbart-Style jetzt für sich entdeckt und muss den, glaube ich, gleich der Welt präsentieren. Ich sage auch nochmal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Falls ihr noch Wünsche für andere Themen habt, vielleicht Fragen an der Kniebeuge, wo ihr nicht weiterkommt, schickt uns doch mal ein Video oder eine Frage und wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.
Tschüss!